Apropos Propeller Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Popo Propeller Podcast mal wieder. Hi Björn,
moin,
wie geht's
Flo,
dir?
Moin Flo, Popo Propeller Podcast Time, wie in the evening. Wundervoll geht's mir. Und bei dir?
Ja, herrlich. Super. Heute schöner sonniger Tag gewesen und ich bin bestens gelaunt und freue mich darauf, heute wieder eine Stunde lang mit dir über Popo Propeller Themen zu debattieren. Und haben wir auch noch hier einen Special Guest. Eine Special Guestin eigentlich.
Ja, ich habe auch sehr Bock und ich freue mich auch sehr. Tatsächlich haben wir heute die Kathi am Start. Irgendwie. Hallo Kathi.
Hallo zusammen. Na, wie geht's euch?
Danke, gut. Danke, herrlich. Wunderbar. Schön, dass du am Start bist, gerade in meiner Lieblingsthema-Folge. Und zwar heute soll es ja um das Thema Schulung gehen. Und wer kann uns da besser irgendwie unterstützen als Kathi?
Ich freue mich auch riesig, dabei zu sein.
Ja, genau. Du bist ja relativ gerade frisch aus deinem Schein gestolpert und nicht nur, dass du aus dem Schein rausgestolpert bist, gerade so ein paar Flüge gemacht hast, bist du ja auch gleich dann noch in die Richtung Fluglehrer unterwegs gewesen oder bist nun immer noch gut dabei und deswegen freue ich mich schon auf deinen Input heute.
Ja, ich freue mich auch und ja, ich habe heute oder diese Woche tatsächlich auch wieder einen kleinen Schritt geschafft zum Fluglehrer. Jetzt habe ich mein BZF, ich sammle immer fleißig weiter. Es fehlt einfach nur noch jetzt die praktische Prüfung und dann bin ich soweit, genau.
Sau cool.
Sehr cool, ja. BZF ist der Oberkiller irgendwie. Das hat mich sehr, sehr krass gestresst. Ich habe kaum eine Prüfung in Erinnerung, die mich irgendwie doch so sehr gefordert hat. Aber da kannst du uns ja später ein bisschen was drüber erzählen. Freut mich schon sehr drauf. Gerne.
Genau, Björn, worüber reden wir heute eigentlich jetzt genau im Detail?
Ja.
Du hast ja als Fluglehrer da ein bisschen mehr den Überblick. Erhelle uns.
Genau, ich wollte anfangen eigentlich so ein bisschen wie, es gibt da so gerade irgendwie jetzt zum Jahreswechsel gab es so ein paar Änderungen vom DULF, was so die Ausbildung betrifft irgendwie. Und zwar jetzt einfach mal ganz kurz erzählt, was so die Neuanfänger brauchen, um praktisch Motorschirm fliegen zu lernen. Und zwar... ich gehe einfach mal direkt ins
Thema. Wir reden von Fußgängern, ne?
Ja, genau.
Wir reden von reinen Fußgängern, okay.
Ja, ich werde jeden so ein bisschen berücksichtigen. Also vom Fußgänger zum Rucksackmotor oder zum Motorschirmpiloten hat sich so ein bisschen geändert, dass man anstatt nur 30 Starts und Landungen, also zu so einer Ausbildung gehört halt Theorie und Praxis. Und der Praxisteil ist ein bisschen länger geworden für direkte Fußgänger. Das heißt, früher brauchte man 30 Starts und Landungen und 3 Überlandflüge. Und jetzt sind es insgesamt 40 Starts und Landungen. Und da sind die 3 Überlandflüge schon bereits enthalten. Also man braucht per se erstmal 7 Flüge mehr als jetzt noch letztes Jahr. Genau, das hat sich für die Praxis geändert, für die Fußgänger. Und die Theorie ist eigentlich gleich geblieben. Es sind 30 Unterrichtseinheiten, die in verschiedene Fächer aufgeteilt sind, Meteorologie, Verhalten in besonderen Fällen, Flugfunk und so. Das hat sich also nicht viel geändert. Aber wie gesagt, die Praxis hat jetzt einfach mal 7 Flüge draufgekriegt. Bei den A- und B-Scheinen dann...
Weißt du warum?
Ich habe es nicht genau rausgekriegt. Ich bin da sehr, sehr engen Kontakt mit dem Ausbildungsreferenten gewesen von Mike Kasten vom DULF. Und weil sich ja einige Sachen vereinfacht haben, zum Beispiel die A- und B-Scheine, die brauchen jetzt anstatt nur noch 30 Starts und Landungen und 3 Überlandflüge, nur noch 20 Starts und Landungen und 3 Überlandflüge zu machen. Ich habe irgendwann gefragt, ja Mike, was ist denn der Grund? Warum machst du das denn komplizierter oder noch diese 7 Flüge länger? Und ich habe da nicht so eine richtige Antwort gekriegt. War für mich auch so ein bisschen unbefriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat das einfach ausgesessen und das dann einfach zum Jahreswechsel umgesetzt. Ich hatte so ein paar Flugschulen gesprochen und die waren auch so, ja, verstehe ich nicht, keine Ahnung, komme ich nicht hinter. So einen richtigen Grund dafür habe ich nicht gekriegt.
Also ich vermute mal, wenn ich das dazwischen schmeißen darf, dass das
halt
eine Angleichung an die Voraussetzungen für den A-Schein ist, weil das sind ja auch 40 Flüge, die man da ableisten muss.
Ja,
und,
stimmt.
Also das könnte so der Ideengenerator vielleicht sein, warum man jetzt genau 40 Flüge braucht. Ich meine, der DHV hat halt ein ziemliches Gewicht durch die vielen Mitglieder. Aber ich weiß es auch nicht. Aber das ist das, was ich mir vorstellen könnte, dass so von der Idee her das ein bisschen angeglichen werden soll.
Ja, das kann gut sein.
Aber interessanter Gedankengang.
Ja, voll.
Aber Björn, du hattest gerade gesagt, die A- und B-Scheinler, ne?
Genau.
brauchen nur noch 20 Flüge.
Korrekt. Mit den,
waren das genau, vorher mehr oder weniger?
Das waren vorher genauso wie die ganzen Motorschirme, also die Fußstarter, genauso 30 Starts und Landungen.
Das wurde nicht angerechnet?
Die Flüge nicht, soweit ich das weiß.
Also ich mein,
ja doch, Überlandflüge okay, brauchten okay, die zwei krass, weniger, ne?
Nee, das waren auch drei Überlandflüge. Also, echt? Okay. Ja, genau. Die hatten ein bisschen Vereinfachung bei der Theorie.
Okay.
Ich werde das jetzt gleich nochmal irgendwie in der Folge nachgucken, aber ich meine, das war so jetzt nur, weil du mich jetzt gerade so direkt gefragt hast, bin ich jetzt ein bisschen unsicher geworden, Flo.
Sorry.
Don't worry, alles gut. Gehört ja dazu. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass die vielleicht die 40 Starts gemacht haben oder von den 30 auf die 40 Starts gegangen sind, um so ein bisschen die Ausbildung, ich sag mal, die Leute praktisch ja, besser ins Fliegen zu kriegen irgendwie oder die Ausbildungsqualität irgendwie zu sichern, dass man halt, dass die halt irgendwie dann tatsächlich gut fliegen können.
Dann interessanter Side-Fact dazu, ja. Den DHV interessiert es nicht, ob du Motor fliegen kannst oder nicht. Du machst beim DHV, wenn du einen A-Schein willst, deine 40 Flüge, wovon 20 Höhenflüge sein müssen. Das ist total egal, ob du schon irgendwie 800 Stunden auf dem Motor, auf dem Buckel hast.
Ja,
du fliegst 40 Mal den Berg runter.
Ja, das finde ich auch total verrückt, irgendwie, dass man da irgendwie nichts, keine Art von Anerkennung findet irgendwie von Flügen. Ich habe tatsächlich mal so ein Sicherheitstraining gemacht innerhalb einer Flugschule und bin tatsächlich erst ans Motorschirmfliegen gekommen, bevor ich überhaupt ans A-Schein-Fliegen gekommen bin. Und der Lehrer wollte dann natürlich gucken, ob ich das schaffe, den Schirm hochgezogen gekriegt und am Hang zu starten. Und das ging natürlich ganz easy, weil man irgendwie als Motorschirmler zum A-Schein-Fliegen kommt, dann hast du ja nicht diesen ganzen Rucksackmotor, wo du überhaupt reinlaufen musst. Und das klappt eigentlich total gut, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum man da nicht mal so ein bisschen Anerkennung kriegt in Form von ein paar erlassenen Flügen. Weil ich meine, jeder kann sich vorstellen, dass das doch schon recht ähnlich ist, mit dem Gleitschirm zu fliegen, beziehungsweise ohne Motor zu fliegen, dann nur Gleitschirm zu fliegen. Also finde ich auch krass.
Ja, vermutlich ist es
vielleicht einfach... Vielleicht sollten wir mal eine Folge ohne Popo-Propeller-Podcast machen und mal jemand vom DHV einladen und darüber reden.
Das wäre eine coole Sache, weil das würde mich mal interessieren. Ich finde es eh... Ich bin ja jetzt schon so lange im DULF und hab ja durch diese also auch schon ein paar Jahre in dem ganzen Business und ich weiß überhaupt nicht, warum die Verbände auch irgendwie so... Man hat so das Gefühl, die Verbände reden gar nicht so richtig miteinander und gehen gar nicht so in Kommunikation. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... dieses alteingesessene, wir machen das schon immer so ist oder warum man da nicht so mal so ein bisschen fluffiger miteinander umgeht und sich mal an einen runden Tisch sitzt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage des Interesses. Also ich bin gut befreundet mit einer DHV-Frau, die da direkt in der Geschäftsstelle arbeitet und habe die tatsächlich auch mal dazu gefragt. Und die hat da auch nicht so eine richtige Antwort drauf, weil also Fallschirmspringer zum Beispiel kriegen ja viel anerkannt bei der Gleitschirmausbildung und Drachenflieger sowieso auch, weil die aus dem gleichen Verband kommen. Und das betrifft tatsächlich nur die Motorschirmflieger. Und ich glaube, das ist ein gewisses Phlegma, was man da einfach findet, dass so die Verbände da nicht aus dem Schuh kommen und dass die Leute, die da die Entscheidung treffen, da einfach kein primäres Interesse dran haben und dass es einfach über den Rand fällt. Ich glaube, wenn man da wirklich mal sich stark machen würde für und da mal ordentlich schubst und es schafft, da Gespräche in Gang zu bringen, dass es dann schon viel bringen könnte. Weil jetzt bei meiner A-Schein-Ausbildung, ich hatte die gleiche Situation wie du, Björn. Also ich konnte ja auch schon Motorschirm fliegen. Zwar hatte ich noch keine 800 Stunden, aber auch schon einiges. Ich bin Gott sei Dank auf eine Schule gestoßen, die mir das... die dann sozusagen das Vertrauen hatte, dass ich den Schirm wohl schon hochkriege. Die haben mich dann direkt an den Berg gestellt und ich musste nicht erst am Übungshang fliegen. Aber ich habe halt auch meine 40 Flüge gemacht, ganz genau.
Ja.
Aber es ist ja schön, dass wir hier eine Plattform haben, wo man dann auch mal so ein bisschen Kritik äußern kann, weil ich meine, der DHV, der weiß ja vielleicht überhaupt gar nichts davon, dass es Motorschirmpiloten gibt, die sich genau darüber Gedanken machen und das vielleicht nicht so schön finden, dass Fallschirmspringer durchaus irgendwie Flüge anerkannt kriegen, während Motorschirmpiloten da so ein bisschen hinten dran hängen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich...
jetzt muss ich noch einmal eine
Sache... Du warst gerade so schön im Flow hier. Ja,
ja, ist ja kein Problem. So schön, ja? Da wir gerade über Fallschirmspringer sprechen, zum Beispiel die kriegen überhaupt nichts anerkannt von ihrem Fallschirmspringenschein beim Motorschirmfliegen. Das ist den
Motorschirm.
Ja, genau. Ja. Das ist völlig egal, ob die schon irgendwie ob tausendmal gesprungen sind und irgendwie vielleicht auch Ausbilder. Ich meine, das ist zwar bei denen kontrolliertes Fallen, aber letztendlich haben die überhaupt gar keine Erleichterung, keinen einzigen Flug, der da irgendwie erlassen wird. Und ich kenne es aus Erfahrung, wenn man so einen Fallschirmspringer an so einem Motorschirm hängt, na klar, der kommt nicht so richtig mit dem Motor klar und findet das irgendwie total seltsam, dass der Schirm dann auf einmal auch tragen kann und nicht nur kontrolliertes Fallen macht. Aber die kommen sofort super damit klar und ich wüsste nicht, warum man da nicht irgendwie eventuell irgendwie mal ein bisschen was den Jungs so ein bisschen auf die Beine helfen kann, dass die nicht gleich irgendwie alles nochmal machen müssen. Ne?
Genau,
zurück zu meinem Flow. Jetzt bin ich tatsächlich bin tatsächlich total raus, was so die Thermik an. Ich glaube, wir waren gerade bei A- und B-Scheinern, die praktisch dann ein bisschen was von der Theorie erlassen bekommen, also enorm sogar. Das heißt, anstatt die 30 Unterrichtseinheiten müssen die A-Schein-Leute nur noch 14 Unterrichtseinheiten machen, was die Theorie angeht. Und beim B-Schein sind es tatsächlich nur noch 8 Unterrichtseinheiten. Und Unterrichtseinheit ist dann immer 8 mal 45 Minuten. Und da fallen dann schon ziemlich viele Fächer raus, die dann der allgemeine, also der Fußstart, der Fußgänger dann tatsächlich noch mehr machen muss. Ja, das jetzt einfach nur mal zur drögen Theorie und Praxis, was so die A- und B-Scheiner und die normalen Fußgänger machen müssen. Genau, das nur dazu. Das war es auch schon der allgemeine Teil. Genau.
Ja, ich hätte noch eine Frage.
Ja, los.
Und zwar, wenn ich jetzt Moschi-Pilot bin, Fußstart, ohne Trike-Erfahrung. Ich weiß, es ist für mich interessant, weil wir schon mal drüber gesprochen haben bei dir, als ich in deinem tollen Simulator gesessen habe. Und zwar, wenn ich jetzt hier gerne über 120 Kilo Motorschirm fliegen möchte, sprich Exciter, was muss ich als Motorschirmpilot eigentlich machen, um so ein schweres Geschoss fliegen zu dürfen?
Das ist eigentlich...
Abgesehen davon, die Kohle aufzubringen, um sich so ein Ding zu leisten.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich gar nicht so, also mit gültiger Lizenz. Genau, du hast eine Lizenz und du möchtest das nochmal lernen. Also es gibt eine theoretische Einweisung in der Flugschule und eine praktische Einweisung, so ist es. Als allererstes ist es erstmal wichtig, damit du die Rahmenbedingungen erfüllst, dass du erstmal dir ein gültiges fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis besorgt, weil das steht so über dem allen.
Medical Class 2 ist das, ne?
Das ist ein Lappel. Nennt sich das Ding.
Das ist noch eins tiefer als das Klasse 2.
Ja, genau. Das ist Klasse 1, Klasse 2 und dann gibt es noch das Lappel und das ist wirklich ganz rudimentär. Ich habe da immer viele Leute, die sagen, ich schaffe das Medical nicht, ich schaffe das Lappel nicht und das ist eigentlich wirklich gar nicht schlimm. Ich habe da einen ziemlich lockeren Arzt. Das heißt nicht, dass ich da Probleme hätte, sowieso durchzukommen, aber man muss gut sehen können, man muss Farb sehen können, dann muss man in den Becher pinkeln. Ich glaube, es geht da um Blutzucker. Dann kriegt man Blutdruck gemessen. Man muss einfach nur so ein paar Sachen wiederholen, was so nennt einfach so ein paar Kennzeichen oder irgendeinen Flugfunkspruch, den er sagt. Das muss man dann irgendwie zurücklesen und dann ist man eigentlich auch schon durch. Da ist überhaupt nichts Wildes, was man hat. Körperliche Einschränkungen, wo es dann wirklich schwierig wird, ist, wenn man so Diabetes hat oder so. Da ist es dann tatsächlich schwierig, ein Lappel zu bekommen, irgendwie einfach, weil die nicht möchten, dass man da Probleme kriegt mit Zucker vielleicht in der Luft. Und dann ist es da wirklich das Problem, das Tauglichkeitszeugnis zu bekommen. Ich weiß zum Beispiel, Farbblindheit ist auch nicht mal das Problem. Ich weiß, dass man damit ein paar Tests oder ein paar Sachen, dass man das so ein bisschen umschiffen kann. Also nicht umschiffen, aber man kann da irgendwie, wenn man die noch tiefere Prüfung machen, wenn man so ein bisschen Farbblindheit hat. Irgendwie. Also das ist auch da, ist das noch möglich, das zu kriegen. Genau.
Ich habe noch mit Piloten gesprochen. Ein Problem ist auch tatsächlich, wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte oder sowas, da ist es dann auch meistens vorbei mit dem Medical. Und das ist ja so.
Auch bei einem Lappel, also bei einem Class 2.
Ja.
Ich weiß es deshalb so genau, weil es gerade im Moment ein Thema, ein sehr aktuelles Thema bei mir im Freundeskreis ist. Und da geht es zwar nicht um Herzinfarkt, sondern um was anderes. Und ich habe mit dem Kollegen auch ganz, ganz viel darüber debattiert, wie das jetzt aussieht. Kriegt er im Zweifelsfall, also falls er operiert werden würde oder ähnliches, am offenen Herzen, kann er dann noch ein Medical bekommen? Also in seinem Fall jetzt ein Class 2, weil er gerne UL fliegen will oder nicht. Das ist ein interessantes Thema, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen abhängig von dem Arzt, wo man hinkommt. Das ist ein bisschen Ermessenssache. bis zu einem gewissen Grad. Aber wie gesagt, ich habe im letzten Jahr habe ich ja viel mit Flugschülern telefoniert oder potenziellen Flugschülern und da habe ich viele Geschichten gehört. Und also einige sind tatsächlich an so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die irgendwie chronisch sind, dann gescheitert, weil man einfach sagt, dass der Organismus in der Luft dann doch ein bisschen mehr belastet ist als am Boden. Und naja, so super ist es halt nicht, wenn man da oben die Kontrolle verliert, weil man ohnmächtig wird oder sowas. Das ist ja dann schon recht gefährlich.
Ja, so ein gesunder Körper, ja, zum Beispiel, wenn man einfach mal eine ganz einfache Krankheit hat und da mal eine Runde fliegen geht, dann merkt man eigentlich, wie krass es einem dieser Körper belastet wird, irgendwie auch nur, sei es nur ein Schnupfen. Und wenn du dann natürlich solche krassen Erkrankungen hast am Herz, ist das natürlich für den Organismus eine Belastung. Und dann geht es ja dabei auch gleich darum, du kannst dann doppelsitzig fliegen oder hast dann die Berechtigung, doppelsitzig zu fliegen. Und dabei wird das dann alles schon ein bisschen ernster und deswegen wird das auch ein bisschen ernster genommen. Ne? Alright.
Ja, ja.
Okay, richtig. Back to the question, würde ich sagen. Also,
Pyrotechnik.
Genau, die pyrotechnische Einweisung. Genau, das ist eine pyrotechnische Einweisung. Das sind so ein paar Folien, die man da bekommt. Du kriegst da so ein paar Sprengstoffklassen erzählt und musst dann darüber auch eine Prüfung machen. Und ja, wenn du ein Sprechfunkzeugnis schon hast, ist doch super. Du brauchst es auch nicht da zwingend notwendig, aber ja. Hilft halt immer so ein bisschen einfacher. Das BZF gibt, finde ich, ein tieferes Verständnis generell irgendwie in die Luftfahrt und ist für jeden zu empfehlen, das zu haben generell. Aber es ist nicht zwingend vorgeschrieben, auch nicht bei in die Klasse über 120 Kilo. Dann ist es bei mir so, dass ich die praktische Ausbildung so mache, dass wir einfach so lange fliegen oder ich mit dir so lange praktisch Aufziehübungen mache und dann auch fliege, bis du das Verständnis hast, dass du es dann alleine schaffst. Und dann machst du einfach noch Starts und Landung, sodass ich wirklich das Gefühl habe, dass du mit dem Trike gut umgehen kannst. Manchmal klappt es schneller, manchmal langsamer. Wie gesagt, wenn ich dich jetzt da reinsetzen würde, Flo, oder du hast es ja auch gemerkt bei dem Simulator, das hat von Anfang an relativ gut geklappt. Du hast also so ein größeres Verständnis, was du mitbringst, was so das Schirmaufziehen und das Abbremsen angeht. Wenn du das hast, vom Motorschirm, vom Fußstart fliegen, dann kriegst du das auch relativ schnell gut umgesetzt, dann praktisch letztendlich auf die Klasse, in die Trike-Klasse. Auch in die schwere Trike-Klasse. Das ist dann also kein Problem mehr. Und dann ist es einfach nur noch rauszukriegen beim Fliegen. Ist es halt ein bisschen mehr Leergewicht, was man mitbringt. Da wir ja zuerst zu zweit drin sitzen und da ich mitfliege, merkst du dann, dass die Sinkgeschwindigkeit halt viel höher ist als beim Fußstartfliegen. Das geht dann einfach alles viel, viel schneller. Und du musst dann so ein bisschen mehr am Ball bleiben, was so das Ausflären angeht. Das ist, wie gesagt, überrascht eher von der Geschwindigkeit, als wenn man da nur alleine im Fußstarter mitfliegt. Ja. Ich meine, auch da, du kennst es sicherlich, wenn du kleine Schirme fliegst, dann kommst du da auch reingekachelt wie verrückt. Und von daher, wie gesagt, hilft dir das super easy, das zu erlernen. Generell ist zu sagen, wenn man vom Fußstarter kommt und erstmal in die Trike-Klasse wechselt, weil unter 120 Kilo hat man gar kein Problem, also hat man ja auch gar keine Lizenz, wenn man einen Motorschirmschein hat, ist man tendenziell berechtigt, alles unter 120 Kilogramm zu bewegen, egal ob es jetzt Fußstart oder Trike ist. Wenn man jetzt einen Fußstartschein hat oder Fußstart geflogen ist vorher und man setzt sich einfach in so einen Trike rein und man hat nicht direkt eine Einweisung in der Flugschule, ist die Chance, dass es, sag mal, schief geht, doch relativ hoch. Ja, ich würde sagen, bei 80% der Piloten. Ganz einfach, weil du das Schirmaufziehen nochmal neu lernen musst. Man ist es komplett entkoppelt, einfach von dem Gefühl, was man hat, wenn man als Fußstarter einen Schirm aufzieht. Der Schirm startet ein bisschen schräg, man unterläuft automatisch. Man merkt es ja am Körper, der Schirm zieht in eine Richtung. Das hast du beim Trike gar nicht mehr. Und so musst du viel mit den Augen oder mit dem gucken, wo der Schirm ist und ihn dann steuern. Am besten nicht viel unterfahren, weil wenn man unterfährt, ist man meistens dann aus der Windrichtung raus. Dann fährt man vielleicht unter dem Schirm, aber halt in eine komplett andere Richtung und dann einfach den Schirm mal um die Kurve zu lenken, ist dann schon next level. Ich versuche bringe meinen Leuten erstmal bei, die Lenkung erstmal so gut es geht gerade zu halten. Manchmal verlenkt man sich noch, wenn man nach hinten guckt. Das passiert am Anfang nochmal, aber da gewöhnt man sich dann auch relativ schnell dran. Also der Wechsel von Fußstartsystem auf Trike gar nicht so einfach.
Ja, an der Stelle noch einmal ein ganz großes Shoutout an deinen Simulator, den du da bei dir in der Flugschule hast, den ich ja schon persönlich kennenlernen durfte. Ja. Das Ding ist ultra geil. Ne? Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn er mal gerne Trike fliegen lernen möchte. Der Björn, der hat so ein tolles Gerät, wo man sich reinsetzt. in das man sich reinsetzt. Entschuldigung, mein Saarländisch, ich komme wieder durch. Und da ist ein Mofa hinten dran gebaut oder sowas, ne? Ein Motorroller. Und Björn kann sich dann hinten auf das Ding draufsetzen und einem Anweisungen geben. Und an dieses Dreieck ist dann auch irgendein Schirmchen dran gespannt. Und dann kann man dann im Prinzip mit Motorkraft übers Feld brettern, aber halt ohne abzuheben, weil man hat keinen Propeller, sondern wird ja nur durch das Mofaschen da hinten dran angetrieben. Und da kann man richtig viel in richtig kurzer Zeit lernen, ohne das Risiko zu haben, sich den Schirm im Propeller aufzuzwirbeln, wenn beim Aufziehen doch mal was schief geht. Also ich habe das Ding einmal gesehen, ich bin hellauf begeistert, ich finde das so toll.
Cool, danke.
Und das ist wirklich schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Muss ich jetzt mal gerade so hier
das ist,
Werbung machen.
Ja, danke, das Thema ist nicht neu, ich habe das ja auch tatsächlich wo abgekupfert, aber seitdem ich das habe, will ich es nicht mehr missen. Es erleichtert mir die Schulung extremst, einfach weil ich dann aus dieser Gefahr rausgehen kann, irgendwie, dass der Schüler, der dann praktisch vor einem Dreiecksinn sitzt, einfach viel zu viel Gas gibt und dann halt das Problem, dass der Schirm überschießt und in diesen reinklappenden Schirm reinfährt. Und das gibt es da tatsächlich nicht. Und dadurch, wie du schon sagst, man hat einen Roller hinten, ich sitze hinten drauf, bin da wild am Lamentieren, vielleicht sogar greife ich so ein bisschen mit in die Line ein. Ich kann sogar von hinten Gas geben am Anfang, damit man sich nur auf das Schirm aufziehen konzentrieren kann. Und so kann man wirklich dieses Dreieckfliegen nochmal in so kleinere Abschnitte unterteilen und in kleinere Häppchen, was dann natürlich dem Flugschüler total zugutekommt. So hat man am Anfang nicht gleich den Erfolg, dass man vielleicht irgendwie fliegt, aber man hat erstmal den Erfolg, dass man ganz viel und kontrolliert rollen kann und dann das letztendlich ins Dreieckfliegen umzusetzen, also das heißt, dass man sich dann tatsächlich ins Dreieck reinsetzt und das dann mit dem Propeller ausprobiert, das klappt dann echt mega cool und adaptiv. Ja, das ist also wirklich für mich und den Flugschüler eine absolute Bereicherung. Ja. Kann man so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist ja genau wie beim Fußstart, ich meine, es ist ja auch irgendwie Ground Handling, ne? Ist halt Ground Handling mit einem Trike. Also von daher, man sagt ja bei uns im Sport sowieso immer, das ist das Wichtigste überhaupt. Wer nicht grounden kann, der weiß mit seinem Schirm in der Luft im Zweifel auch nicht umzugehen. Und genauso sehe ich es tatsächlich auch mit diesem Simulator. Du lernst da auf eine sichere Art und Weise den Schirm mit einem Trike zu grounden, bevor du damit fliegen gehst. Das eigentlich müsste das immer so sein, wenn du mich fragst. Aber ja, wer bin ich schon, dass ich das beurteilen kann? Ich meine, du bist der Fluglehrer oder ihr seid die Fluglehrer. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal hier weiter in unserem Programm. Und zwar ein Thema, das auch sehr, sehr wichtig ist und oft unterschätzt wird, wie ich finde, sind tatsächlich Performance-Trainings. Vor allem in Deutschland. Ja. In Deutschland ist ja de facto ein Gros der Piloten, aufgrund der Tatsache, dass es halt relativ schwer für uns Deutsche ist, irgendwie in die Luft zu kommen auf legale Art und Weise, haben wir ganz viele Piloten, die übers Jahr verteilt gar nicht so viel Airtime haben. Das heißt, die haben dann zwar womöglich schon jahrelang ihren Schein, aber fliegen immer noch in einem zweistelligen Stundenbereich durch die Gegend.
Ja.
Also haben dann jetzt vielleicht gerade irgendwie 50 Stunden über die letzten paar Jahre gesammelt. Und da kann natürlich keine richtige Routine aufkommen. Und da gibt es ja durchaus Flugschulen, die Performance-Trainings anbieten.
Ja.
Und
jede gute
Flugschule. Wie sinnvoll ist ein Performance-Training für Flieger, ist die Frage. Und da.
Ja, das kann man eigentlich relativ schnell ja schon eingrenzen. Also ich meine, es gibt so manche Leute, die quälen sich tatsächlich und machen immer wieder irgendwie in ihrer Karriere was kaputt und bauen dann auch tatsächlich schon so eine Angst auf, wo es dann eigentlich immer, ich sag mal, wo das immer komplizierter wird, einfach auch, weil man vom Kopf her total belegt ist. Und natürlich dann über die Zeit auch ziemlich viel kaputt macht. Und dieser Fehler wird ja immer wiederholt. Und aus dieser Schleife halt auszutreten, das ist immer irgendwie, habe ich das Gefühl, immer noch so ein Hemmnis, weil auch wenn man das dritte Mal den Rückenrahmen vielleicht getauscht hat oder den Propeller kaputt gemacht hat, weil man sich ein bisschen auf den Popo gelegt hat, ist immer noch nicht da so der Gedanke dabei oder kommt der Gedanke nur selten auf, wo man sagt, ich habe eigentlich mal Bock, das müsste ja ein Problem bei der, irgendwas mache ich ja verkehrt, dass man da tatsächlich nochmal zur Schule geht. Ich habe das Gefühl, es wird eher lieber nochmal.
Müsste man meinen,
ja. Ja, es wird eher nochmal eine Runde in den Rückenrahmen investiert, anstatt einmal mal, ich sag mal, einen so einen Preis von so einem Rückenrahmen oder einem Propeller in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt nochmal zu einer Flugschule und lass mich dann noch einmal coachen, weil dann ist letztendlich auch, dann fällt so der Groschen. Und das merke ich halt, die Leute, die halt zu mir ankommen, und ich habe das wirklich ziemlich niedrigschwellig ein Angebot gemacht, zum Beispiel mache ich einfach für 350 Euro unterrichte ich einen Piloten in einer Gruppe, wie auch immer, den ganzen Tag, also 2x4 Stunden praktisch. Und der geht dann eigentlich nach Hause und ist komplett beseelt. Also es gibt dann dieses Problem, was er sich dann irgendwo reingebaut hat. Kann er nicht landen, weil der Start ist zu wackelig, er gibt zu früh Gas, er gibt kippelt, während er rausstartet, beim Treik. Es gibt da tausende Fehler, wo man einfach mal sagen kann, ey, pass auf, du fängst den Schirm nicht genug ab, der schießt dir immer vor, du verbrauchst schon zu viel Bremse, bevor du am Boden bist. Und das einfach mal nochmal von außen sichtbar zu machen, beziehungsweise vom Fluglehrer gesagt zu bekommen, ist eigentlich total hilfreich. Und dann immer wieder zu üben und dann auch nochmal einen Platz zu üben und nach 2x4 Stunden ist dieses Thema eigentlich immer ausgebügelt. Und jetzt gibt es noch die Spitze des Performance-Trainings und das biete ich ab und zu mal an. Ich habe mich jetzt auch wieder einen Verein, der hat uns praktisch beide gebucht, Katrin und mich. Und einer filmt und einer hilft dann beim Starten tatsächlich das Dirigieren. Und so kann man dann später diese Starts und Landung auch nochmal von außen sehen. Und das macht so den richtigen, das Aha-Ergebnis des Piloten, wo er dann sagt, ach, deswegen startet der Schirm immer schräg. Ich ziehe ja die Hände viel zu viel runter oder ich lenke ja viel zu doll, bevor ich lande. Oder die Bremsen sind ja schon am Ende, bevor ich dann aufsetze. Das muss ja auch so sein. Und wenn man das zusammen paart, dass man also tatsächlich die Schulung vor Ort kriegt, dann nochmal ein Video aufnimmt, tatsächlich von außen sich selber sehen kann, während man praktisch da den Fehler begeht, ist das eigentlich eine perfekte Kombination irgendwie. Ne, ne Katrin, das musst du doch auch so sagen, oder?
Ja. Ja, wir haben schon mal so ein Performance-Training, wo ich dabei war, gemacht. Und da haben alle Piloten, die da waren, ich weiß nicht, es waren so 10 oder so, einen Riesensprung gemacht von Freitagabend bis Sonntagmorgen. Also wir hatten, glaube ich, 4 Trainings aufgrund des Wetters. Wir wollten eigentlich 5 machen, ging nicht. Und wir haben halt immer wieder Video-Sessions dazwischen gemacht, wo wir einfach dann aus dem, was wir erflogen hatten, oder ich habe es halt gefilmt und Björn hat eben über Funk das begleitet. Und dann haben wir das nachher im Video angeguckt und einerseits sieht man sich selber, aber man sitzt natürlich auch dabei, wenn die anderen besprochen werden und ich glaube, das ist am Anfang für viele eine Hemmschwelle, dass man sich da so zeigen muss und dann wirklich nochmal gesagt wird, das und das und das macht so nicht richtig, weil es geht ja doch eher darum, was man falsch macht, als was man richtig macht, weil man das ja irgendwie loswerden möchte. Aber am Ende waren alle glücklich und es war ein Riesenunterschied vom ersten Tag zum letzten Tag, obwohl nur einer dazwischen lag, zu sehen, wie die sich alle besser gemacht haben dann mit der Zeit. Das war wirklich toll. Mhm.
Und da muss man jetzt noch einmal ganz kurz so die Rechnung aufmachen, die hast du eben jetzt nur mal kurz angeschnitten, aber ist ja tatsächlich wahr, ne? Wenn du, keine Ahnung, dich auf die Latte legst, also Propeller kaputt,
ja.
Was kostet so ein Helix-Propeller? Helix ist, glaube ich, ein bisschen teurer sogar als E-Props oder
350
so.
350 Euro, einfach so, würde ich jetzt mal so sagen. 350
genau.
Euro,
zack.
Ein Propeller kaputt.
350 Euro für einen Propeller. Ja. Ne? Und ich meine, klar, es ist selten irgendwie, dass beide Teile vom Propeller kaputt gehen. Aber wie die meisten ja wahrscheinlich auch wissen, kann man jetzt nicht einfach eine Hälfte Propeller dran tun und weiterfliegen, sondern der muss ja gewuchtet sein. Und gehen wir einfach mal davon aus, der komplette Propeller, 350 Euro. Fällt es auf deinen Rahmen vom Motor, also das Ding, was man am Rücken hat, ja, wo der Tank und der Motor dran ist? Ich glaube, das ist ein bisschen herstellerabhängig.
Ja, aber kann man auch so 400 Euro, würde ich sagen, locker irgendwie mit einer Umbau noch des Motors, da wieder rein, da raus. Also locker 500 Euro irgendwie dafür. Ein Käfigteil irgendwie.
Wenn nicht sogar noch mehr.
Ja, genau. Würde ich 400, 500 Euro locker dabei, plus halt noch Arbeitsstunden oder so, die da vielleicht anfallen, wenn man es nicht selber machen kann. Käfigteil 190 Euro pro Teil, bei Fresh Breeze zum Beispiel, glaube ich. Auch wieder herstellerabhängig, mit Netz reinfädeln eventuell und sich da richtig einen abzubrechen. Und dann die Tatsache, dass man den Tag eigentlich nicht fliegen kann, wo man eigentlich Bock hatte zu fliegen. Ne?
Das sind 1000 Euro nachher, ja, und ein Flugtag.
Ja, genau.
Ja, und ja, man hat auch noch vielleicht, wenn man Pech hat, die Leinen kaputt. Dann muss man erstmal fertig kriegen, die richtigen zu bestellen. Genau. Und wenn es ganz schlecht gelaufen ist und einem der Schirm richtig schön in den Propeller gekracht ist, dann ist sowieso nochmal eine dicke Rechnung auch für
Wichtigste.
Den Schirm fällig.
Ja, ja.
Und das Wichtigste ist, wir haben jetzt über ganz viel Materialschaden geredet, ne? Aber das Schlimmste, was immer noch passieren kann und was ja auch leider Gottes immer mal wieder passiert, ist der Schaden an der Person, die da gerade versucht zu fliegen. Ein Schaden, der dringendst vermieden werden sollte, weil das ist nachher nicht mit Geld zu bezahlen, wenn man sich da richtig wehtut.
Ja,
ja, Also wir haben im Prinzip noch zwei Themen auf der Liste. Ich würde da eigentlich jetzt gerne die Psychologie, nämlich mein Lieblingsthema beim Thema Schulen, das würde ich eigentlich gerne hinten anstellen und jetzt zunächst mal irgendwie die Katrin da mal ganz kurz so ein bisschen in den Vordergrund stellen, wenn das für euch in Ordnung ist. Weil Björn, du hast ja schon so am Eingang erzählt, am Anfang hast du ja erzählt, die Kathi, die ist angehende Fluglehrerin.
Korrekt.
Und hat jetzt wieder einen großen Sprung in Richtung fertiger Fluglehrer gemacht. Erzähl mal, was muss ich eigentlich als Motorschirmpilot, also vorausgesetzt, ich kann schon fliegen, aber ich möchte jetzt gern Fluglehrer werden. Was muss ich machen? Wo fange ich an?
Am Anfang erschien das ganz einfach. Also man muss so einige Dinge sammeln in seiner Karriere. Es kommt auch so ein bisschen drauf an. Ich erzähle mal von meinem Fall. Ich habe als Fußstatterin angefangen. Dann geht es im ersten Schritt eigentlich mal dran, die Theorie oder nachzuweisen, dass man in der Lage ist, diese ganze Theorie verstanden zu haben. Und da muss man dann auf einmal... Die Mutterschirmschüler müssen ja diesen ganzen Fragenkatalog im Multiple-Choice-Verfahren beantworten können. Und wenn man seinen Theorielehrer machen möchte beim DULF, dann ist die Eingangsprüfung überhaupt, um für diesen Theorielehrgang zugelassen zu werden, dass man diesen ganzen Fragenkatalog freisprachlich beantworten können muss. Das heißt, man kriegt am Ende für die Eingangsprüfung die gleichen Fragen gestellt, muss aber die einfach ohne diese Auswahlmöglichkeiten darunter beantworten, sondern einfach so die richtige Antwort wissen. Das war schon ein ganz schöner Batzen zu lernen. Und dann kriegt man da ein bisschen über Didaktik und Methodik beigebracht und über so Lerntheorie-Geschichten. Und das dauert eine Woche. Das war ein Lehrgang in Hof Geismar, das ist in der Nähe von Kassel-Calden. Und dann ist man... vom DULF sozusagen zugelassene Motorschirmtheorielehrerin oder dann ist man einfach eigentlich Motorschirmlehrerassistentin oder Assistent, je nachdem.
Okay.
Genau, und wenn man Lust hat, das zu machen, müsste man sich dann tatsächlich einfach bei Mike einfach mal melden. Diese Lehrgänge finden nicht immer statt, ne? Ich erinnere mich, ich weiß nicht genau, ob das deiner war, der wurde nicht verschoben, aber irgendwie jetzt dieses Jahr, glaube ich, ist der irgendwie im März ausgefallen oder so. Bei dir waren auch nicht so viele Leute da, ne?
War ja, das, bei oder? Mir war es vorher, also waren vorher Lehrgänge ausgefallen. Das war der erste, der seit langer Zeit wieder stattgefunden hat. Die haben echt Probleme, Leute zu bekommen. Und dann war es so, wir sind mit 5 Leuten angetreten und dann sind 40% durchgefallen. Das heißt, 2 Leute sind durchgefallen und dann waren lustigerweise am Ende 3 Motorschirmler über. Das war natürlich, also der DULF macht die Lehrgänge eigentlich für alle Theorielehrer zusammen. Also egal, ob man nachher für den Dreiachser oder Tragschrauber oder sowas Lehrer werden möchte. Das geht alles in einem Lehrgang. Und sind aber alle rausgeflogen, die nicht Motorschirmpiloten waren. Und deswegen waren wir dann der erste reine Motorschirmlehrgang bei der Theorie. Genau. Mhm. Das war dann, also um über den Tellerrand zu blicken, ist es natürlich schöner, wenn man auch was noch von den anderen mitsieht. Weil die dann einfach vor allen Dingen bei der Technik und beim Verhalten in besonderen Fällen, ist es da einfach was anderes. Und da wusste ich nachher genauso wenig wie vorher, weil das ist dann einfach über den Rand gefallen.
Ja. Das war aber wenn du das jetzt hinter dir hast, dann darfst du bei irgendeiner Flugschule deiner Wahl aber selber auch schon theoretisch unterrichten, ja? Genau.
Ich unterrichte jetzt die ganze Zeit schon Motorschirmtheorie in Björns Flugschule.
Und ja, das macht sie auch sehr, sehr gut. Bin ich sehr froh, dass ich dich habe.
Vielen Dank.
Ja,
das macht mir Spaß und ich habe auch gemerkt, also das ist am Anfang, es ist unterschiedlich schwierig oder einfach. Ich meine, so rechtliche Sachen sind natürlich relativ leicht zu verstehen. Meteorologie war so ein Fach, das war wirklich am Anfang so ein bisschen mein Angstgegner, den zu unterrichten, weil das halt einfach von der Breite der Themen sehr, sehr groß ist und dann auch noch recht komplex. Also da spielt ja viel die Physik mit rein und so und da muss man echt schon... einiges verstehen, aber inzwischen bin ich da relativ sattelfest und es macht mir jetzt richtig Spaß und dann ist es aber tatsächlich auch immer abhängig von den Flugschülern, wie gut so ein Unterricht läuft, das habe ich schon festgestellt. Also es gibt einige, die sich da reinsetzen und von vornherein sagen, ich habe keine Chance, das zu verstehen, ich lerne meine Fragen auswendig, red du mal. Ja, das sind so die Unterrichte, die ich nicht so gerne mag. Und dann gibt es natürlich die anderen Unterrichte, wo man wirklich interessierte Leute da drin sitzen hat, die vor allen Dingen auch verstehen, das auch. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, Teile aus dem Theorieunterricht tatsächlich wichtig nachher fürs Fliegen sind. Also es ist ja schon wichtig zu wissen, was sagt mir jetzt das Wetter da draußen? Kann ich jetzt gefahrlos die nächsten 2-3 Stunden einplanen, um da fliegen zu gehen? Oder muss ich damit rechnen, dass da gleich irgendwie eine Gewitterfront hochzieht? Oder darf ich hier überhaupt fliegen? Wie sind die Lufträume und so? Das ist ja alles, was man im Theorieunterricht lernt. Und ich versuche zumindest meinen Theorieunterricht so zu machen, dass halt diese praktischen Aspekte, die man nachher wirklich fürs Fliegen braucht, schwerpunktmäßig unterrichtet werden. Und dass diese, es gibt auch so Themen, also weiß ich nicht, welche Behörde jetzt für was zuständig ist und so, das überlasse ich dann auch gern mal dem Flugschüler einfach so zum Auswendiglernen, weil das ist so reines, angelesenes Wissen, was man halt im Zweifel nachgucken kann, das braucht man dann so ad hoc nicht.
Ja.
Genau. Ja, ich finde es aber total, ich finde es total gut, irgendwie dieses, den Flugschüler tatsächlich mit einzubeziehen. Ne? Irgendwie, das ist, finde ich, mega wichtig, dieser Frontalunterricht, den es irgendwie 1950 mal gegeben hat, wo der irgendwie Schüler da sitzt und irgendwie auf der Bank irgendwie mit da zugetextet zu werden von vorne. Das ist ja der Trick, dann tatsächlich die Leute aufzuwecken und praktisch zum Mitmachen zu animieren, dass die Leute Bock haben, auch tatsächlich in der Luftfahrtkarte rumzukramen, also in der Alcor-Karte mal ihren Kurs zu fliegen, zu planen und zu gucken, welcher Luftraum begegnet mir da. Das macht schon Bock, ne? Finde ich auch. Ich wollte jetzt noch einmal eine kleine Sache dazu sagen. Die Hemmschwelle natürlich, den Theorie-Didaktik-Kurs, den du jetzt gerade angesprochen hast, zu machen, die ist nicht so schlimm, wie man sich denkt. Und ja, da fallen ziemlich viele Leute durch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute da einfach zu locker rangehen. Man muss sich schon ziemlich sattelfest sein und die ganzen Fragen des Fragenkataloges, den der DULF so zu bieten hat, nicht auswendig zu lernen, aber so zu beherrschen, dass man ihn schnell beantworten kann. Dann fallen auch nicht 50% durch. Aber bei mir waren es tatsächlich auch 50%, die einfach mal durch die Prüfung gerasselt sind. Aber ich glaube, es ist nicht so schwer und man muss sich aber ernsthaft mit beschäftigen. Und ich glaube, die Ernsthaftigkeit der Leute zu diesem Didaktiklehrgang ist mal so, ich setze mich da mal rein, lerne mal ein bisschen die Fragen und dann klappt das meist nicht irgendwie. Aber wenn man da richtig hinterher ist, dann kann man das auch easy bestehen. So, ich wollte das nur nochmal animieren, dass man...
Ganz, ganz kurz dazu noch eine Frage. Ja? Ich weiß nicht, ob es eventuell eben untergegangen ist oder einfach nur nicht erwähnt wurde, aber diese Prüfung, die man da frei ohne Multiple Choice beantworten muss, ist aber trotzdem schon schriftlich. Ja. Ne? Das heißt, wenn da jetzt irgendwie, das heißt, schreibt dann einfach in einem geschlossenen Satz oder auf 3 Textzeilen dann irgendwie meine Antwort dahin. Okay.
Ja, genau. Gut. Manchmal muss man nur ein Wort schreiben. Also wenn zum Beispiel nach einem bestimmten Luftraum gefragt wird, dann reicht es, wenn man zum Beispiel Luftraum D oder sowas hinschreibt. Ja, wenn nach der Kontrollzone gefragt wird oder so. Und manchmal gibt es halt so Themen, da muss man dann halt mit ein bisschen mehr Atem irgendwie 2-3 Sätze hinschreiben.
Okay.
Theoretisch könnte man den ganzen Fragenkatalog auswendig lernen und dann auswendig die Antworten da hinschreiben. Aber ich habe es dann vorgezogen, zu versuchen, das zu verstehen, was da passiert. Und das ist.
Macht ja auch Sinn. Ich meine, in der Flugschule, wenn du da vor Schülern stehst und da ist dann wirklich mal einer dabei, der interessiert ist und eine Rückfrage stellt und du verstehst eigentlich gar nicht, was du da gelernt hast, ist ja auch doof.
Ja, aber es ist ja bekanntlich so, dass man ein Thema erst richtig lernt, wenn man es unterrichtet. Also das ist einfach, da kriegt man einfach ein ganz anderes Verständnis dafür.
Absolut. Da musste ich auch irgendwie erst reinwachsen und das theoretische Wissen zu haben und es dann zu unterrichten, ist nochmal eine andere Geschichte. Und sicherlich am Anfang weiß man nicht alles, aber man erarbeitet sich das dann über Zeit und es kommen immer noch Fragen, die mich manchmal auch ein bisschen aus dem Sattel schubsen, wo man dann sagt, ich weiß, wo es steht, ich gucke noch mal ganz kurz nach irgendwie. Ich glaube, das macht das auch so ein bisschen aus, irgendwie, dass man da so ein bisschen fit gehalten wird. Ja, genau.
Ja, was mich jetzt noch riesig freut, das hat sich jetzt so ein bisschen rumgesprochen, dass ich Theorie unterrichte für Ultraleicht und ich bin jetzt von dem Verein, wo die Flugschule angesiedelt ist, gefragt worden, ob ich halt da auch für die Motorflugschüler Meteorologie unterrichten kann. Und das werde ich jetzt das erste Mal machen demnächst und das ist irgendwie toll.
Sehr cool. Ja.
Toll, cool.
Also für die UL, für die Dreiachser-Piloten.
Genau, für die UL-Flieger, ne?
Ja, cool. Das ist doch mal eine schöne, das ist ja auch eine Form von Anerkennung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie, hat mich gefreut. Und ja, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich durchgestiegen bin, wie ich da dran gekommen bin, aber ja, das kam irgendwie. Das war eine ganz nette Geschichte am Ende. Genau.
Cool. Ja, cool. So viel also, jetzt steht hier noch ein ja,
Björn? Ja, so viel zur Theorie. Ich wollte jetzt, noch mal kurz gucken, dass wir vielleicht noch in die Praxis kommen.
Ja,
was
genau.
Waren denn das für Anteile? Was ja.
Also, dann gibt es noch so einige Dinge, die man abhaken muss. Das erzähle ich mal ganz schnell. Also, man braucht zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Schein. Inzwischen muss man in der Lage sein, auch ein schweres Trike zu fliegen, wenn man nur ein Fußstarter war vorher oder wenn man nur also leichten Motorschirm geflogen ist. Man muss alle Klassen fliegen können, die man auch unterrichten will am Ende. Gern gesehen wird natürlich, wenn man eine Passagierberechtigung hat, um dann die Flugschüler, weil es gibt ja auch die Grundausbildung für die Fußgänger, die findet ja im schweren Doppelsitzer statt teilweise, um da die erste Einführung in die verschiedenen Flugtechniken zu geben. Und dann muss man natürlich seinen Flugschüler auch mitnehmen können. Das ist aber meines Wissens keine wirkliche Pflicht, also man kann auch Motorschirmlehrer werden ohne Passagierberechtigung, aber dann müsste man halt, aber dann kann man ja tatsächlich nur Leute unterrichten, die schon einen A-Schein haben oder irgendeine Form der Grundausbildung, weil man denen sonst die Grundausbildung ja nicht zugutekommen lassen kann.
Ja, genau, die Motorschirm-Grundausbildung.
Ja, gut, die Alternative wäre dann, Übungshang, oder? Wenn es denn einen gäbe.
Ja, aber das darf ich ja nicht unterrichten, weil ich ja, also ich darf ja kein motorloses Fliegen unterrichten. Das ist ja nicht in dem Rahmen mit drin.
Auch nicht an dem Übungshang, nee, echt?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal nicht.
Also wie gesagt, um die motorlose Grundausbildung zu machen, was wir ja bei uns im Norden machen, wir haben keinen Übungshamm, wir haben keinen Berg und wir haben auch keine Winde, wo man einfach mal 40 Starts irgendwie so machen kann, sondern wir bringen den Leuten ja tatsächlich bei, das direkt beim Motorschirmfliegen zu machen, also mit dem Exciter, mit dem Doppelsitzer klemme ich mir die Leute vorne rein. Und es gibt da jetzt mittlerweile auch eine Zahl, die man mindestens erfüllen muss also Anflüge, die man mit dem Doppelsitzer machen muss, damit derjenige den Schein bekommt oder diese Grundausbildung absolviert. Früher war es so, ja, er musste Grundausbildung auf dem Doppelsitzer machen, das ist jetzt klar definiert. Und genau, und ohne Doppelsitzerausbildung, also ohne Passagierberechtigung kannst du halt diese motorlose Grundausbildung nicht machen, ne? Oder die Motorgrundausbildung, Entschuldigung. So.
Krass. Ja, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, das wäre so ganz normal, dass man dann im Prinzip mit seinen Schülern irgendwo, wenn es denn einen Hang gibt, den Hang aufsucht und dann erstmal so ein bisschen Groundhandling mit denen macht, die dann einfach mal den Hang runterlaufen lässt. Aber ihr habt ja recht, das ist ja dann im Prinzip motorloses Fliegen.
Korrekt.
Ja, genau.
Ist ja,
das müssen
ja,
Groundhandling, unsere Kollegen vom DHV machen.
Ja, genau. Also da brauchst du ja wieder eine Windenberechtigung oder so. Das wäre dann der andere Weg, dass wir dann halt über die Winde, die 40 Mal, glaube ich, starten und landen zu lassen, dann ist sie so eine kleine Windenausbildung bekommen. Dann haben die praktisch ihre Grundausbildung auch absolviert. Und wie gesagt, wir machen das mit dem Trike und sind von Anfang an mit Benzin dabei, weil wir halt keine Winde haben oder auch keine Berge haben, wo halt irgendwie so ein bisschen Fliegen ist. Aber wir bringen natürlich, also wenn du als Fußgänger kommst und du willst dann gleich fliegen lernen, musst du natürlich unendlich viel Groundhandling machen, weil das A und O ist. Entweder als Fußgänger, also zu Fuß erstmal den Schirm aufziehen und kontrolliert über den Platz laufen, oder als Trike, im Trike, dann praktisch im Trike-Trainer oder Trike-fahrend, damit man überhaupt erstmal abschätzen kann, wie man das Ding steuert. Dann kommt parallel diese Starts und Landungen dazu mit dem Doppelsitzer, und das beides zusammen in parallel immer ergibt dann die Ausbildung, wo man dann irgendwann den Schüler, wenn er soweit ist, in alleine losfliegen lässt. Ne? Ja, aber Kathi, jetzt erzähl doch mal, was muss man dann jetzt, was muss man denn praktisch denn noch mitbringen, damit man Fluglehrerin werden darf?
Also ich stehe tatsächlich gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist eigentlich so mein nächster Punkt. Ich muss mal rausfinden, nach welchen Ausbildungsrichtlinien ich jetzt hier meinen Fluglehrer mache, weil ich angefangen habe und sich zwischendurch die Richtlinie geändert hat. Da muss ich mal sehen, wie der Dulf das hält. Aber inzwischen ist es halt so, dass man mindestens 2 Flugschüler in ihrer kompletten Ausbildung begleitet haben muss. Das heißt, es gibt so verschiedene Punkte, das kann man sich vorstellen. Es gibt ja ein Ausbildungshandbuch für die Flugschüler, wo man dann immer aufführen muss, was man so alles gemacht hat. Also Aufziehübungen, gestartet.
Der Ausbildungsnachweis.
Ja, genau, der Ausbildungsnachweis. Ja. Und das muss man quasi als Fluglehrer auch oder als Fluglehrer Anwärter sozusagen auch mindestens zwei Schülern absolviert haben alles. Also da gibt es tatsächlich eine analoge Liste, auf der man dann ausfüllen muss, welche praktischen Schritte der Schüler man schon begleitet hat. Und das reicht nicht, wenn man das alles nur mit einem Schüler macht, sondern es müssen mindestens zwei sein. Es muss nicht für jeden Schritt immer die zwei gleichen Personen sein, aber es muss für jeden Schritt zwei unterschiedliche Personen sein, sodass man am Ende einfach mal diese gesamte Ausbildung an zwei exemplarischen Personen sozusagen durchlaufen hat. Dann ist es so, dass man mindestens zwei Jahre seinen Motorschirmschein braucht. Da sitze ich jetzt so ein bisschen in der Warteposition, weil das ist bei mir noch nicht so. Ich habe meinen Schein im August 21 bekommen. Das heißt, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr, bevor ich sozusagen überhaupt meine praktische Prüfung machen kann. Und ja. Aber das ist halt eben nach den alten Richtlinien anders und ich muss dringend mal anrufen beim DULF und mal mit denen verhandeln, wie das jetzt so weitergeht. Genau. Und dann gehört schlussendlich noch BZF2 dazu und dann hat man es eigentlich.
Oder BZF2 brauchst du auch, ja? Okay. Ich habe gedacht, das hättest du nur so gemacht aus Spaß an der Freude.
Hätte ich vielleicht auch gemacht, aber ich habe es vor allen Dingen auch gemacht, weil ich es tatsächlich brauche. Und es ist ja auch sinnvoll. Also ich meine, zumindest als Fluglehrer sollte man sich ja mit dem Turm unterhalten können, neben dem man da steht. Und wenn man seine Flugschüler losscheucht und irgendwie ein bisschen auf die aufpasst in dem Platzverkehr, da sind ja auch einfach noch andere Luftfahrzeuge, die sich da bewegen. Also dann ist es schon ganz gut.
Apropos Turm oder Radio oder wie heißt es jetzt, Kathi? Du bist doch jetzt ganz frisch von der Uni.
Also
was ist denn da jetzt eigentlich gerade für ein Wechsel passiert? Ha?
Ja, unserer ist ein Radio am EDVH.
Also spreche ich jetzt.
Also für die jetzt nicht wissen, was es geht, es gab da vor kurzem eine Änderung und Facebook und WhatsApp-Gruppen sind voll damit. Ich habe nie einen Funk mit beim Fliegen, deswegen habe ich keine Ahnung, wovon die da alle reden. Aber Björn, Kathi, erzähl doch mal vielleicht gerade mit ein bisschen Kontext, um was es geht.
Also es ist so, dass bisher die unkontrollierten Flugplätze alle mit dem Ort des Flugplatzes, also in unserem Fall zum Beispiel Hodenhagen jetzt, und dann Info gerufen wurden. Also was weiß ich, Rotenburg-Info, was es da auch alles so Mögliches gibt. Und das ist jetzt geändert worden. Und zwar gibt es jetzt zwei neue, wie nennt man das, Buzzwords, Keywords, die man da benutzt. Das eine ist halt Rufzeichen, das eine ist halt Radio und das andere ist Information. Und das ist abhängig davon, welche Informationen der Flugplatz, dieser unkontrollierte Flugplatz wiederum zur Verfügung stellt. Und so der normale Wald- und Wiesen unkontrollierte Flugplatz wird jetzt Radio gerufen. Und dann gibt es noch die in der ICAO-Karte mit so einer blauen Kiste drumherum markiert sind. Und das sind die, die man mit Information rufen muss.
Okay.
Blaue Kiste
um. Also Info gibt es nicht mehr?
Nee, Info gibt es nicht mehr. Das ist abgeschafft.
Okay. Ja, interessant. Da wird man sich bestimmt noch ein paar Mal verplappern. Ja, da wird man sich bestimmt ein paar Mal verplappern noch irgendwie und irgendwie das alte Rufzeichen. Ich meine, das ist jetzt schon so drinne, dass das Ding Information heißt irgendwie.
Ja.
Aber nun gut, man gewöhnt sich sicherlich auch daran. Irgendwann hat man sich ja auch daran gewöhnt, dass man irgendwie sich ein neues Funkgerät kaufen musste, weil sich die Frequenzen geteilt haben, irgendwie nochmal in 8,33 anstatt 25 Kilohertz. Also irgendwie wird es schon weitergehen, ne?
Ja, vor allen Dingen gab das tatsächlich auch bei den Flugplätzen ganz viele Probleme und es war ganz unklar eine Zeit lang, weil halt dieses Notam kam, dass man, dass es jetzt Radio heißt, aber wie nennt man das denn, die Zulassung, also diese Lizenz, die von der Bundesnetzagentur ausgegeben wird, die war noch gar nicht angepasst. Das heißt, die Lizenz lief noch weiter auf Info. Das ist nicht der richtige Begriff, der fällt mir nur gerade nicht ein. Und aber laut Notam sollte man schon Radio rufen. Und da gab es irgendwie wohl ein paar Tage lang hin und her, bis dann irgendwann gesagt wurde, dass dieses Radio jetzt verwendet wird.
Alright.
Aber okay, das hat halt
insgesamt verrückt.
Ja. Insgesamt zusammenzufassen, das BZF-Schwierigkeitslevel, irgendwie, wie hast du das empfunden? Einfach nochmal für die Leute, die es vielleicht nochmal Bock haben zu machen oder sich immer da so vor ein bisschen so vorwehren.
Also ich fand es eigentlich überhaupt nicht schwierig, muss ich sagen. Der Theorieunterricht, also die Theorie, die man dazu machen muss, die war so mehr oder weniger abgedeckt durch die Theorie, die man beim schon beim Flugfunk macht, beim Mutterschirmschein. Das heißt, da hatte ich mich ja durch meine Lehrertätigkeit schon sehr mit befasst. Es ist hier und da ein bisschen mehr vertieft, aber prinzipiell nichts Neues dabei. Und wo man sich halt, also was so ein bisschen neu war für mich, war halt dieses Funken am kontrollierten Platz. Das heißt, dieses Funken, das ist ja immer, wird ja immer simuliert an kontrollierten Plätzen, zum Beispiel in Hamburg oder Hannover oder Köln oder Frankfurt. Und naja, da kommen halt so ein paar neue Begriffe und dass man halt wirklich sich alles absegnen lassen muss, was man tut, beziehungsweise auf Anweisungen warten muss und so, ist ein bisschen neu. Aber diesen Funksprech, den hatte ich ja doch schon relativ viel gehört in Hodenhagen, weil ich ganz viel einfach Flugfunk da mitgehört habe. Und dadurch ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, da reinzukommen. Und ja, wir hatten dann Unterricht und haben da dieses Funken geübt. Und das hat für mich tatsächlich dann gut ausgereicht. Also es ist nicht so unerreichbar, dieses BZF zu bekommen, wie man denken könnte.
Nee, ich denke auch, genau, ich würde auch sagen, so ein bisschen kann man da irgendwie den Wind aus dem Segel nehmen, von wem unerreichbar. Wie gesagt, für mich war es total einfach mega Anspannung, weil man wirklich ja irgendwie Lust hat, das erste Mal zu bestehen und das vor so einem Prüfer, also eine Prüfsituation, dann das zurückzulesen, das fand ich immer irgendwie total furchtbar. Aber letztendlich war der auch ganz nett, der Prüfer hat mehrmals noch eine Chance gegeben, das zu korrigieren. Und wenn man da so ein bisschen dabei ist, dann merkt man das auch, dass der einem eigentlich praktisch helfen will. Das habe ich jetzt aus mehreren Prüfungen schon gehört. Der gibt einem einfach wirklich fast Tipps und sagt, hier bitte wiederholen Sie die letzte Meldung. Und dann bist du 3-4 Mal Zeit, das zu wiederholen, damit du es dann nochmal korrigieren kannst, beziehungsweise zu gucken kann, was du vielleicht verkehrt gemacht hast. Ne?
Ja, genau. Und es gibt einfach so ein paar No-Gos, die man einfach nicht falsch machen darf. Da wird man halt aber vorher auch im Unterricht hoffentlich darauf hingewiesen. So quasi rote Ampeln, die man nicht überfahren darf. Also man darf niemals frei sagen, startfrei oder landungsfrei, wenn das nicht vom Turm sozusagen vorher gesagt wurde. Dann hat einer einen Pflichtmeldepunkt ausgelassen und das ist einfach wie im Straßenverkehr über eine rote Ampel zu fahren und ist selbst da nach dreimaliger Aufforderung nicht drauf gekommen. Der musste dann sozusagen durchgefallen lassen werden, obwohl man sah, dass es dem Prüfer sehr leid tat. Aber ansonsten kriegt man da tatsächlich auch mehrere Chancen, weil die einem schon auch einräumen, dass man ein bisschen aufgeregt ist.
Und, ja, genau. Rote Ampel ist halt rote Ampel, ne? Ja. Egal, ob das jetzt im Straßenverkehr ist, bei der Prüfung oder halt beim Funken.
Ja, genau.
Cool. Ja, danke. Das ist doch schon mal eine gute Einschätzung.
Björn, also du sagst auch, du hast die Prüfung als so ähnlich wie Kati, also ist dir auch nicht so schwer gefallen oder hattest du da mehr Probleme damit? Weil ich glaube, ich hätte da wirklich, ich hätte Hemmungen.
Ja, ich bin nicht so theoretisch so top drauf gewesen wie Katrin. Das ist irgendwie, deswegen hat mich da die Fragen schon noch ein bisschen mehr geärgert. Also die theoretische Bereich vorher schon, das habe ich aber irgendwie hingekriegt. Und tatsächlich war ich sehr aufgeregt, was so das Sprechen angeht. Aber auch ich war ziemlich gut vorbereitet. Das für mich Schwierige ist, man sitzt praktisch in dieser Gruppe, vielleicht zu 4 Leuten waren wir und man hört immer, was derjenige davor sagt, kriegt aber einen ganz anderen Zettel und dann merkt man irgendwie auch schon, was der verkehrt macht, ist dann total nervös, was man selber gerade sagen muss und so ist das eine ganz komische, anspannende Situation gewesen und für mich echt aufregend, aber letztendlich, wie gesagt, wenn man da ein bisschen, ja, im Nachhinein kann man es gut sagen, ein bisschen Ruhe mitbringt, geht das ganz gut, aber es ist gut zu schaffen, wenn man sich gut vorbereitet. Meistens ist es bei uns war es im Aeroclub, Situationen, wo man einfach irgendwie vorm Lehrer sitzt. Unser Typ war gleich direkt von der DFS, der wusste genau, was er sagt. Das ist ja die DFS, ist ja die Deutsche Flugsicherung, der praktisch die ganzen Tower-Lotsen stellt. Das heißt, der hat als Tower-Lotse selber gearbeitet oder sogar ausgebildet auch und dann hat er einen einfach gut vorbereitet.
Ja. Okay. Also jetzt noch einmal ganz kurz Long Story Short. Wie empfandest du alle Prüfungen so bis zu dem Punkt, an dem du jetzt bist, Kathi? War in Ordnung, also inklusive der theoretischen Dingsbums-Prüfung, also die Theorie-Freiprüfung da, Eingangsprüfung, BZF, so die Summe. Wie lange hast du insgesamt jetzt da schon Zeit rein investiert und würdest du sagen, es war in Ordnung vom Aufwand? Also kann man schon mal so machen?
Ja.
Oder würdest du wieder machen?
Ja, also ich bin tatsächlich überhaupt kein Prüfungstyp. Ich bin ein Mensch, der sehr nervös ist in Prüfungen. Das hatte ich interessanterweise jetzt beim BZF gar nicht. Also so kenne ich mich überhaupt nicht. Es war die Ruhe selbst. So möchte ich bitte in zukünftig jeder Prüfung sein. Aber Also vom Aufwand her ist es in Ordnung. Ich fand tatsächlich diese Theorielehrer-Eingangsprüfung, die war schon, also da habe ich mich echt 2,5 Wochen massiv für auf den Hintern gesetzt und viel, viel, viel gelernt, weil das dann doch so bis in den letzten Winkel, also man muss halt erstens sehr vollständig lernen und zweitens muss man unheimlich schnell sein nachher mit den Antworten, damit man das Pensum durchschafft. Und das war schon viel, aber ich meine, wenn man Lehrer werden möchte, dann finde ich das durchaus gerechtfertigt, dass man sich da mal irgendwie auch ein bisschen für anstrengt. Also insofern finde ich das durchaus verhältnismäßig. Und was sonst so die anderen Motorschirmprüfungen oder halt den Flugfunk und was ich da jetzt alles gemacht habe angeht, alles absolut im grünen Bereich, also durchaus gut schaffbar.
Okay, mit den ganzen Prüfungen sind wir jetzt im Prinzip auch schon bei einem Punkt, der eventuell super gut von Björn und dir zusammen wieder beantwortet werden kann, nämlich die mentale Voraussetzungen, um überhaupt Fluglehrer zu sein und werden zu können. Weil da, das sind ja doch tatsächlich so, ich stelle mir das immer so krass vor, du stehst da am Boden, dein Schüler hat eine Schockstarre in der Luft, sein Funkgerät ist ausgefallen, er hat nur noch Sprit für 5 Minuten und er fliegt immer weiter geradeaus über einen Wald. Du stehst jetzt am Boden und musst irgendwie die Nerven behalten. Egal wie,
ja, Nerven,
welches Worst-Case-Szenario.
Ich würde sagen, die Antwort ist ja.
Ich finde das immer so geil.
Nerven behalten ist da immer angesagt. Irgendwie
ja, also ich finde es immer geil, wenn ich dich am Funk höre, Björn, ne? Oder es gibt ein paar Fluglehrer, bei denen ich das immer merke. Und ich finde das so faszinierend, dass die Leute dann so eine Ruhe ausstrahlen, obwohl du denen eigentlich am Hinterkopf ansiehst. Die sind gerade innerlich alles andere als ruhig, aber davon kriegt der Schüler in der Luft nichts mit.
Ja,
das ist das Wichtigste auf der Welt, glaube ich sogar, dass der nichts davon mitkriegt.
Ja, auf jeden,
ne? Fall. Um jemanden zu erreichen, der gerade vielleicht was verkehrt macht und sich selber auch in eine Situation rein navigiert, die immer prekärer wird, bringt es überhaupt nichts, tatsächlich rumzuschreien. Also das ist wirklich das Falscheste, was man machen kann. Das bringt ja den Flugschüler noch mehr unter Stress, indem er sich sowieso vielleicht befindet, wo du ihn versuchst gerade rauszuziehen, ganz freundlich. Und um da überhaupt noch ein bisschen drauf einwirken zu können, einfach mit der Himmelsruhe tatsächlich, das muss man es einfach tatsächlich sich komplett aufgeben, in dem Sinne, dass man da total aufgeregt ist und einfach versucht, das Ziel zu erreichen mit lieben, guten Worten, so effektiv wie möglich. Und dann zählt es einfach nur noch wirklich mit wirklich einer Gemütsruhe auf den Schüler einzuwirken, um dann tatsächlich das Ergebnis zu bekommen, was man möchte, was es auch immer gerade ist. Ist er zu tief? Fliegt er gerade auf jemand anders zu oder zieht er zu vielleicht doll an der Bremse oder fliegt auf eine Weitkante zu, wo er irgendwie eigentlich gar nicht drauf zuhalten muss oder der Motor ist ausgegangen und der Flugschüler muss jetzt innerhalb von kürzester Zeit, wo er vielleicht gerade was auf dem zweiten oder dritten Flug, das ist mir schon passiert, sich befindet und dann geht der Motor aus und dann musst du den Flugschüler, du hast nur diese eine Chance, um beides oder alles am besten, den Flugschüler natürlich sicher wieder runterzubringen und da geht es einfach nur Ruhe zu bewahren. First things first, das heißt wirklich da mit Seelenruhe darauf einzuwirken, dass das dann funktioniert. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trick. Wie gesagt, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es da Leute gibt, die da rumschreien und irgendwie die ganze Zeit nur am Schreien sind, generell in der Ausbildung. Das hört man immer wieder. Ich hatte jetzt auch jemanden, der kam aus einer anderen Flugschule zu mir und sagte, boah, bist du ruhig, wie machst du das denn? Es bringt ja auch per se nichts, sich aufzuregen. Also es passiert ja eh. Und wie gesagt, da muss man einfach ruhig bleiben. Und das fällt mir tatsächlich nicht leicht, am Anfang auch nicht. Aber umso mehr man diesen Job macht, ich habe dann schon so ein paar graue Haare mehr gekriegt, glaube ich, seitdem. Aber wie gesagt, die Ruhe muss man einfach behalten. Irgendwie. Das ist eigentlich wirklich ist so. Ich weiß nicht genau, Kathi, du hast ja auch schon ein paar Mal unterrichtet. Jetzt bist du ja noch relativ neu in dem Thema.
Ja, ich kann dazu sagen, ja. Ich habe ja bis jetzt Gott sei Dank von dir.
Ja, also,
genau.
Ich habe da ja jetzt Gott sei Dank von dir noch nicht so die ganz harten Fälle bekommen, sondern so die etwas, sag ich mal, leichteren Fälle. Aber ich habe tatsächlich auch schon Erstflüge gemacht, auf die ich auch immer noch sehr stolz bin, auch wenn natürlich eigentlich der Flugschüler geflogen ist. Und
das Spannendste, die Erstflüge.
Ja, das war, ich bin ja kein Prüfungstyp, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Und das ist jedes Mal wie eine ganz schlimme Prüfung. Das ist echt so jedes Mal. Schafft man einfach in jedem Moment das Richtige zu sagen, schafft man dem Schüler da oben Ruhe zu vermitteln und selber hängt man halt irgendwie gefühlt total unter der Decke Und das ist ganz lustig, ich habe halt eine Smartwatch, die so den Stresslevel mitmisst. Und ich habe tatsächlich noch keine Situation bisher gehabt, seitdem ich diese Uhr besitze, wo mein Stresslevel dauerhaft so hoch ist wie auf dem Flugplatz, wenn Unterricht ist. Also da hänge ich einfach die ganze Zeit oben im Maximum rum. Ich bin auch ausgewrungen wie ein Waschlappen danach. Lustigerweise kommen aber die Flugschüler immer mal wieder zu mir und bedanken sich bei mir, dass das alles so ruhig ist, wenn ich am Platz bin und dass sie sich so gut aufgehoben fühlen und so. Und das ist, also das finde ich ganz toll. Ich kann nicht genau sagen, wie ich das hinkriege, weil von mir selber fühlt sich das ganz anders an. Und das ist wirklich, also wie gesagt, ich hab da, Angst ist das falsche Wort, aber die Anspannung ist wirklich riesig. Und jedes Mal so ein bisschen einfach immer dieses, man muss halt einfach total, ja, alert sein. Die ganze Zeit hellwach und gucken, dass man alles mitkriegt. Und was ich wirklich lernen musste, wo mir auch ein, zweimal am Anfang ein bisschen Fehler passiert sind, die aber Gott sei Dank nie zu Unfällen geführt haben, sondern einfach nur irgendwie blöd waren am Ende, war, dass es tatsächlich nicht in dem Moment anfängt, wo der Flugschüler losfliegt, also wo er den Boden verlässt, sondern es fängt in dem Moment an, wo er zu seinem Motor geht und den Vorflugcheck macht und alles für sich einstellt. Selbst da muss man wirklich seine Augen sozusagen überall haben, vor allen Dingen bei denen, die gerade ihren Erstflug vor sich haben. Die können nämlich selber meistens nicht so gut denken, weil sie sehr aufgeregt sind. Und das ist ja in keinster Weise eingeschliffen für die, was da alles für Handgriffe gibt und wie es alles auszusehen hat. Und da muss man einfach als Fluglehrer tatsächlich die Wahrheit besitzen, dann so die wichtigsten Dinge, also ob die Aufhängung richtig ist und ob irgendwie alle wichtigen Gurte geschlossen sind und so weiter und so fort. Und ob, was weiß ich, halt alle überlebenswichtigen Dinge festgestellt sind. Genau.
Ja, der Teufel steckt im Detail und es ist tatsächlich von Anfang an bis, also von wirklich den Helm zu machen, bis über den letzten Klick vom Karabiner den Schirm einzuhängen. Im schlimmsten Fall sind dann ja noch mehrere Leute, die da auf dem Platz rumwuseln, aber es ist dann tatsächlich so, wenn ich einen Erstflug habe, dass ich mir den einen dann schnappe und wirklich von Anfang an bis zu dem Start dann nur ihn begleite und dann auch versuche, irgendwie dann wirklich nur die Augen für ihn zu haben, weil es wirklich wichtig ist, dass das einfach und also dass das der Flugschüler ist, wie gesagt, auch mindestens genauso angespannt oder wenn nicht sogar noch mehr angespannt, der gibt sich das erste Mal in die Luft. Und da sollte man das so einfach wie möglich machen, auch für den Kopf irgendwie den einfach mitzunehmen und den einfach die Sicherheit von Anfang an zu vermitteln. Und sobald man dann als Fluglehrer auch sicher auftritt und diese Ruhe hat, das dem Flugschüler trotz seiner Aufregung mit in die Hand zu geben, zu sagen, hey, du bist hier sicher, das ist alles toll, du machst das richtig gut, du stehst vor ihm, kontrollierst nochmal alle Schnallen, damit er sich auch wirklich sicher fühlt und erst dann kann er sich auch darauf konzentrieren, was er dann da draußen zu machen hat. Wie gesagt, da sind ja eben tausende Sachen, die auf einen einprasseln beim Erstflug. Aber es ist halt immens wichtig, das wirklich total entspannt mitzubegleiten, weil ist dann erstmal irgendwo was passiert. Ich hatte das schon bei einer Flugschülerin, die ist dann halt schon ein paar Mal gestartet und ist sie praktisch während des Starts ist sie hingefallen, gestolpert, hat sich selber nichts wehgetan. Aber in dem Augenblick war für die Flugschülerin wirklich bis zu der Grenze immer wieder dieser Fall, Schirm ist oben, es ist eigentlich alles perfekt, sie muss jetzt nur noch Gas geben. Und da war da so eine körperliche Hürde tatsächlich, also körperlich erstmal im Kopf eine Hürde gesetzt, dann ging es das auf den Körper und sie hat sich dann immer fallen lassen, obwohl überhaupt gar kein Grund dafür bestand. Und da dann nochmal gegen zu arbeiten, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, weil dann arbeitet man über diese Hürde, muss man diese Hürde erstmal aus dem Kopf kriegen. Und deswegen ist es wichtig, da so, ich sag mal, behutsam, aber streng wie möglich, behutsam, wie es geht, irgendwie praktisch das so sorgenfrei wie möglich zu machen. Auch wenn dann mal was passiert ist, wie eben dieses Stolpern, das tatsächlich gleich aufzuarbeiten und zu sagen, okay, hier, passt auf. Vielleicht, wenn das andere Leute noch gesehen haben, ist es auch wichtig, das einmal vielleicht aufzuarbeiten. Wenn man sagt, hier, pass auf, Flugschülerin oder Flugschüler ist gerade gestolpert. Das kann passieren, der Käfig ist jetzt ein bisschen verbogen, das ist nicht schlimm, aber das gehört halt zum Fliegen dazu. Bei jedem anderen, beim Fahrradfahren macht man vielleicht auch mal einen Fehler, dass man sich vielleicht mit dem Fahrrad umfällt, aber es ist halt wichtig, das dann auch psychologisch zu begleiten ein Stück weit und das aufzuarbeiten. Wie gesagt, und das mit dem Umkippen ist jetzt noch das kleinste Problem, Gab da auch mal jemanden, der vielleicht irgendwie damit umgekippt ist oder so mit dem Treik und einfach zu sagen, pass auf, der Fehler ist begangen worden und dann einfach alle Schüler nochmal abzuholen und zu sagen, okay, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde fliegen. Oder gerade auch mit dem Schüler diese Blockade dann einfach direkt gar nicht stattfinden zu lassen, dass sich das setzt, sondern gleich wieder zu sagen, ey, komm, pass auf, wir gehen jetzt nochmal eine Runde fliegen, wir machen das jetzt nochmal zusammen, nochmal einen Schritt zurück, um dann zu sagen, okay, ja, ich nehme dich an die Hand und wir machen das jetzt nochmal zusammen.
Mhm. Ne? Da fällt mir jetzt gerade noch ein, so ein Ding ein, das will ich auf jeden Fall noch gern einmal von dir erzählt haben, weil ich die Geschichte einfach so interessant finde, bevor wir jetzt hier wahrscheinlich gleich mal so langsam das Ende finden müssen, weil wir sonst den Zeitrahmen so ein bisschen crushen. Aber du hast mal die Geschichte erzählt von einem Flugschüler, keine Ahnung, ob der wirklich existiert hat oder ob der jetzt einfach nur so exemplarisch war, weil das ja auch immer mal vorkommen kann, der womöglich eine führende Position innehat und es nicht gewohnt ist, Kommandos entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall aber genau dann, wenn es drauf ankommt, auch nicht.
Ja, genau, das ist der
Da würde ich gerne noch einmal dir das Wort geben gerade. Erzähl uns die Geschichte da mal komplett und was damit gemeint ist und was das halt auch für Konsequenzen haben kann, ne?
Ja, es ist tatsächlich, begegnet man ja immer mal wieder Leuten, die halt auch tatsächlich Firmen geführt haben oder einfach Leuten aus höheren Positionen. Und dann steht man sich gegenüber auf dem Platz und dann ist es doch tatsächlich als Fluglehrer so, muss man einfach auch mal Anweisungen geben. Man kann nicht immer nur bitten und sagen, hey, könntest du jetzt eventuell vielleicht mal bitte das und das so machen, sondern es müssen ja die Abläufe, die müssen ja sitzen. Und manchmal wird der Ton, das ist nicht unfreundlich, sondern es wird dann einfach knapper und bestimmter. Und diese Bestimmtheit trifft halt bei manchen Leuten dann in so eine Kerbe, wo sie sich halt nichts sagen lassen wollen. Und sich dann selber im Weg stehen, diese Ausbildung praktisch gut zu absolvieren. Das heißt also, ich sitze jetzt mit jemandem als Beispiel, sitze jemand im Doppelsitzer und ich sage, pass auf, Schirm steht, alles gut, gib Gas. Oder gib Vollgas. Und dann gibt er kein Vollgas. Ich sage, nee, gib Vollgas. Gib kein Vollgas. Ich sage noch einmal, gib Vollgas und dann trete ich selber rein und gebe Gas. Ja. Und dann sage ich, du, pass auf, du hast gerade nicht richtig Gas gegeben. Du musst einfach mal Gas geben, wenn ich dir das sage, das Kommando kommt und dann musst du Gas geben. Ja, habe ich doch. Ich sage, nee, das hast du nicht, weil ich habe ja gerade noch mal Gas gegeben. Und solche Diskussionen, wo man sagt, aber die sind halt schädlich. Es gibt nicht viele Sachen, wo ich, also ich bin ja der Fluglehrer und dem Fluglehrer muss einfach, ich sag mal, bis zu einer gewissen Art und Weise irgendwie, ich sag mal, die Befehle oder Befehle sind es halt
die
nicht.
Autorität
muss halt befolgt werden. Und wenn du dann anfängst, Diskussionen zu führen mit dem Fluglehrer, wo du sagst, aber nee, habe ich doch, aber habe ich nicht, dann stehst du dir selber im Weg und es ist dann tatsächlich teilweise so weit gekommen, dass ich denjenigen dann einfach mal zur Seite genommen habe und gesagt, pass auf, es gibt nicht viele Sachen, in denen ich mir selber zuhören will. Wenn es um Beziehungen geht, bin ich nicht der richtige Ratgeber. Ja? Da würde ich nicht sagen, was ich dir für Tipps geben kann. Aber es gibt eine Sache, die ich relativ gut kann und das ist Motorschirmfliegen. Und das versuche ich dir gerade beizubringen. Und nur wir beide zusammen schaffen dir die Ausbildung richtig gut zu, ne, schaffen dir die Ausbildung gut zu reservieren, zu servieren. Und da brauche ich dich einfach mit am Start. Und dann ist es meistens auch so, dass ja, okay, alles klar, habe ich auch falsch verstanden. Dann einigt man sich eigentlich relativ schnell. Aber es ist halt wichtig, tatsächlich einfach mal zu sagen, okay, ich trete jetzt mal von meinem Ego zurück und hör mal, was der mir sagt. Weil ich glaube, so verkehrt ist das gar nicht. Und dann platzt meistens auch so ein Knoten. Aber manchmal habe ich, wie gesagt, dieses kleine Tauziehen habe ich manchmal. Und manchmal habe ich auch was dazu zu lernen, weil manchmal habe ich den Anspruch, auch das so gut zu machen und den Schüler so viel irgendwie mit Input zu fordern, dass ich den auch überfordere. Und da gab es auch schon mal Situationen, ich habe den Flugschüler vollgepumpt mit Infos, der war unzufrieden, dass er das nicht umsetzen konnte. Ich war unzufrieden, weil ich doch alles gegeben habe, ihm das beizubringen. Und dann standen wir uns gegenüber und gesagt, ey Mann, was ist denn das Problem eigentlich? Und ja, ich krieg das nicht hin. Und ich sage, ja, okay, aber das, ne? Also einfach sich gegenüberzustehen und dann einfach mal auszusprechen und sagen, okay, was ist denn das Problem? Lass uns doch einfach mal zusammenarbeiten und dann kriegen wir das schon hin. Und so schlimm ist es gar nicht, wenn du einen Fehler machst. Und dann war auch der Knoten wieder geplatzt. Aber wie gesagt, und da habe ich dann auch mal manchmal einen Lernanteil noch bei jedem Schüler wieder neu, wie ich den abholen kann und einfach mitnehmen kann. Und das ist halt die Psychologie auch beim Schulen. Jo.
Das war doch ein schönes Schlusswort, finde ich.
Jawohl.
Ja, jetzt mal ohne Scheiß. Also es ist tatsächlich, ich glaube, das kann man so mitnehmen, Fluglehrer und Flugschüler müssen zusammenarbeiten, um die Ausbildung zu einem Erfolg zu bringen. Und ich glaube, das leider Gottes neben dir nicht unbedingt allen Fluglehrern so ganz klar, weil wie du eben selber gesagt hast, es herrscht oft noch irgendwo so ein bisschen militärischer Ton und Flugschüler werden angebrüllt, wenn irgendwas schief läuft oder so. Ich habe es Gott sei Dank auch nicht so erlebt. Mit mir wurde auch sehr freundlich umgegangen. Ich habe das auf eine sehr schöne Art und Weise gelernt zu fliegen. Aber ich kenne Leute, dass die nicht eine Uniform anziehen mussten bei ihrem Erstflug, das ist alles.
Ja, ich meine, wir sind im 21.
Deswegen
Jahrhundert.
Deswegen finde
ich schön. Es gibt so viele Schulungsarten und Schulungsformen mittlerweile. Und man ist sich, auch generell ja in der Schule zu sitzen, irgendwie, es wird ja immer wieder neu durchdacht. Und dieses Anschreien und dieses Militärische, das bringt überhaupt nichts mehr. Das hat man einfach, wie gesagt, 1950 mal gemacht oder so, 45, keine Ahnung. Da ist man einfach, da muss man einfach langsam rauswachsen, finde ich.
Jo. Genau. Yes. Kathi, ich hoffe, du bist auch so eine ruhige Fluglehrerin und brüllst deine Schüler nicht an.
Ja, schauen wir mal.
Ja, das macht sie doch, das macht sie sehr gut, finde ich irgendwie. Finde ich echt gut. Du machst das super top irgendwie und nimmst die Ruhe auch mit. Du hast doch selbst gesagt, die Schüler loben dich und das ist der größte Lob, wenn du den nicht mal einfordern musst und die Leute dann zu dir kommen und sagen, hey, danke, dass du mich so mitnimmst. Das ist doch cool.
Ja, da muss ich sagen, also wenn man sowas hört, das macht echt die ganze Plackerei da wieder gut. Ich mache es ja nicht ungern, das war jetzt falsch dargestellt, aber es ist schon so, dass es halt sehr, sehr anstrengend ist und wenn man dann das hört, dann hat es sich doch gelohnt. Das ist vielleicht besser formuliert.
Voll. Alright. Das cool. War eine sehr schöne Folge. Vielen, vielen Dank, Katrin, dass du am Start warst.
Ja, ich danke euch.
Ja, danke.
Das hat du mir Spaß gemacht, dabei zu sein.
Ja, hast ihn auf jeden Fall sehr bereichert. Super, vielen Dank. Ja, Flo, das war gut, oder?
Cool.
Haben wir gut gerockt.
Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall sehr erfrischend, auch endlich mal einen Gast dabei zu haben. Yes. Und dann auch noch direkt die Kathi, die ich ja sowieso schon so lange nicht mehr gesehen habe. Das war jetzt auch schön, die mal wieder hier, also für alle, die zuhören, wir haben ja so eine schöne Zoom-Session, wir sehen uns gegenseitig. Das war auch sehr schön, einfach mal wieder so euch alle zu sehen.
Hervorragend.
Hat mich gefreut.
Cool, dann würde ich sagen...
Nun denn?
Dann würde ich sagen, wenn es wieder heißt Propeller-Podcast, bis zum nächsten Mal, Flo.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Katrin. Ciao.
Tschüss, bis dann.
Das war der Propeller Podcast.